meine lieben Brüder und Schwestern, die Jünger, die drei Vertrautesten, der ihnen der Vertrauteste, der Vertrautesten, Johannes, schauen Jesus in seiner Verklärung. Sein Werk, seine Menschwerdung, seine Epiphanie, die Überwindung von Sünde und Tod, sein Hingang zum Vater, den Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, das alles ist überzeitlich, unabhängig von Raum und Zeit. Tabor Gottes Gegenwart, dasselbe, was der heilige Johannes dann am Anfang seiner Apokalypse darstellt, wie den Herrn anschaut, sein Angesicht leuchtend wie die Sonne und seine Augen wie Feuerflammen. Jesus leuchtet auf in der Nacht. Und in der Nacht leuchtet das wahre Licht. In der Nacht rauschen die Geheimnisse auf. Darum ist eigentlich der gültige sakrale Raum immer nächtig. Das beweisen die romanischen Basiliken, die östlichen Basiliken, die gotischen Kathedralen. Man tritt aus dem fahlen, faden Licht des Tages in das wahre Licht der heiligen Nacht, der Weihenacht, um dort des Eigentlichen ansichtig zu werden. Denn die Nacht ist die Wahrheit, der Tag täuscht, der typische Tag. Die Nacht, wo die Grenzen verschwinden, die heilige Zeit der Ruhe, der Sorglosigkeit, die Nacht birgt Tabor. Sie lässt alle Geheimnisse aufrauschen. Die Nacht ist der Ort, wo der Mensch ganz Mensch ist und nur, solange wir im Fleische sind und unter den Folgen der Erbsünde leiden, dürfen wir die Nacht vom Tage nicht trennen, sonst verfallen wir orgiastischem Unheil, jenem orgiastischen Unheil, welches das Schicksal Salomons gewesen ist. Darüber wäre viel zu sagen, aber kehren wir zurück zu jener nächtigen Stunde auf Tabor, wo Jesus zu leuchten beginnt und sich Moses und Elias ihm zugesellen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Schönheit ereignet sich. Um der Schönheit willen ist letztlich alles erschaffen, was dem Geiste untergeordnet ist. Die Materie ist da, um vom Geiste durchleuchtet zu werden. Und alles Geschaffene ist da, damit der Urgedanke Gottes, der Schöpfungsgedanke, durchbricht, transparent wird, damit die Schöpfung durchsichtig wird für das, was drinnen ist, was in der Tiefe der Schöpfungswesen ausmacht. Denn das Wesen aller Dinge, das Wesen auch aller geschaffenen Gott ebenbildlichen Geister ist Gottes Gedanke dasselbe wie Gottes Gedanke bist du. In deiner Tiefe mündest du in Gott und Gott will in dir zum Vorschein kommen, zum Vorschein kommen, aufleuchten. Das ist Epiphanie, Aufstrahl, Offenbarung, das sich zeigen Gottes ist immer dasselbe wie Anrede, zugewandt sein, Liebe. Darum ist Schönheit gleich Liebe, wie Licht gleich Liebe ist. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist die gleiche Aussage wie Gott ist die Liebe. Vollkommene Zuwendung zum Du, zu dir. Gott will zu dir. Er offenbart sich dir. Er will dich. Du bist, weil er dich denkt. Und was er denkt in dir, was er meint mit dir, was er sagen will durch dich, soll durch dich hervorbrechen. Und du sollst aufgehen in ihm, durch ihn und mit ihm und Frucht bringen für und für. Wiederum Frucht der Liebe. Alles ist nichts anderes als ein Kreisen der Liebe. Alles soll zurück zum Ursprung. Und der Ursprung ist nichts anderes als grundloser Grund, aus dem hervorbricht die Liebe. Das alles wird auf Tabor offenbar. Nun ist das Hervorbrechen der Liebe, der Glanz des Wesens, ein über die Grenze hinausgehen. Jede Liebe ist Grenzüberschreitung. Immer wenn ich mich einem Du zuwende, wenn ich Du sage, wenn es mir uns Geliebte Du geht in wahrer Ehrfurcht. Die wahre Ehrfurcht heißt, es geht mir nicht um mich. Ich will nicht meinen Tat, meinen Hilfewillen einem anderen aufstülpen. Ich will nicht meine Worte ihm aufoktroyieren und ihn mit meinen Worten gleichsam zudecken und vergewaltigen. Das gibt es ja leider auch in der Seelsorge. Weil allzu viele Seelsorger meinen, dort wo die Seelsorge zum Tragen kommt, im Gespräch von Du zu Du, der Mund sei das entscheidende Organ des Seelsorgers. Aber das Organ der Liebe ist das Ohr, das Hineinhorchen, Hineinhören in den anderen, um in den anderen einzudringen, in ihn hineinzuschlüpfen, von ihm her zu denken. Das ist wahre Grenzüberschreitung der Liebe. Grenzüberschreitung heißt, ich verlasse mich, ich sterbe. Liebe und Sterben ist dasselbe. Ich falle in die Erde, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Fällt es aber in die Erde, gibt es sich auf, geht es aus sich heraus, lässt es sich fallen, dann findet es zu sich selber. Ich lebe, sagt der heilige Paulus, doch nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Aber da nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, werde in Christus ich erst ganz ich. Dadurch, dass ich mich aufgebe, werde ich in dem, der statt meiner in mir lebt und liebt. der ich war, bin. Ekstase heißt außer sich sein. Und wenn ich mich verlasse, bin ich außer mir. Und nur dort finde ich Ruhe. Es ist nichts anderes mit dem Sabbat gemeint, als das Eingehen in seine Ruhe. Wenn wir beten, Herr, gib ihm die ewige Ruhe, dann meinen wir eben nichts anderes als jenes Feuer der Ekstase. Jenes feurigste Feuer, jenes allerlebendigste Leben, das nichts anderes ist als Liebe, sich selber fallen lassen, sich selber vergessen, um zur höchsten Wahrheit, zur höchsten Bewusstheit in ihm zu gelangen. Denn nur in der Grenzüberschreitung finde ich Ruhe, denn Grenze bedeutet Unruhe. Dass ich an Grenzen stoße, macht mich unruhig, verschafft mir Pein, Qual. Ich kann an keiner Grenze stehen bleiben. Müsste ich ewig allein in derselben Grenze verharren, so wäre das die blanke Hölle. Darum sagt der heilige Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott. Deshalb ist es so völlig falsch, im Zusammenhang mit dem Todesereignis das Wort von der ewigen Ruhe zu missdeuten, im Sinne einer Gradesruhe. Dieses totale Missverständnis offenbart sich immer an den Inschriften der Grabsteine. Hier ruht in Gott sowieso. Das ist nicht die Ruhe, die damit gemeint ist, Herr, die ewige Ruhe, sondern lass ihn endlich in der flammenden Ekstase der Selbstüberschreitung und Selbstübersteigung sich selber finden, um volles Genüge zu finden. Denn volles Genüge findet der Mensch nur in der Unendlichkeit, in der Ewigkeit. Darum ist der Mensch auf Gott angelegt, auf Gott hin. Aber die Erfüllung seiner Sehnsucht, auf die hat er kein Recht, weil er selber begrenzt ist. Das ist die Paradoxie, der innere Widerspruch des menschlichen Daseins. Er selbst ist begrenzt, hat von daher kein Recht auf das, worauf er hingeordnet ist, und es muss ihm Gnaden haben. Zuteil wird. Und es ist herrlich, dass es uns umsonst zuteil wird. Denn wie könnten wir, die Begrenzten, das verdienen, was unbegrenzt ist? Also muss es uns gegeben werden im Zeichen des Unverdienten. Umsonst wird uns die Gnade zuteil. Und der Herr nimmt dich an, wie du bist. Fraglos, zwecklos, absichtslos, unvoreingenommen, vorbehaltlos. Er nimmt dich, weil du es bist, um deinetwillen. Das ist das Geheimnis der Liebe der Erlösung. Dies muss so sein. In dieses Geheimnis hineinschaut der Weiß, es kann gar nicht anders sein. Das spürt auch im Geheimen der Buddhist, der ja dem Abendländer weit voraus ist in der Erkenntnis, dass alles Leben Leiden ist, sofern es an diesen Körper gebunden ist. Auch die Freude ist letztlich Leiden. Immer stoßen wir an Grenzen. Leben ist Leiden. Nur zieht daraus der Buddhist die umgekehrte Konsequenz. Er sagt nicht, also will ich das grenzenlose Leben, sondern er sagt, also will ich den Lebenswillen erlöschen um vom Leiden befreit zu sein. Wir sagen umgekehrt, weil wir das unendliche Leben wollen, und weil wir wissen, dass solange wir an Grenzen stoßen, wir leiden müssen, wollen wir das unendliche Leben, unersättlich, ganz, alles, grenzenlos. Gier nach Unendlichkeit und Vollkommenheit ist letztlich nur in der Grenzenlosigkeit gegeben. Denn alle Lust will Ewigkeit, sagt Nietzsche mit vollem Recht. Ruhe, eingehen in den Sabbat, wenn Gott nach außen wird, außerhalb seiner, wenn er außerhalb seiner ins Dasein ruft, begrenzte Geschöpfe, dann wirken alle drei Personen als ein einziges Wirkprinzip. Das ist eine einzige Wirkquelle. Wer also im rein geschöpflichen verharrt, erfährt Gott als den einen, als den rätselhaften, unbegreiflichen Willkürherrscher, als den monolithischen Block, wie die Mohammedaner, wie die Juden. Er will, er fordert, und ich bin vor ihm Staub und Asche und Wurm und Sklave. Darum heißt es an sechs Tagen, erschuf Gott die Welt, die Zahl 6. Das ist die Schöpfung, die außerhalb Gottes ist als Schöpfung. Die Schöpfung muss aus ihrem geschöpflichen Zustand erlöst werden. Der Mensch müsste erlöst werden, auch wenn keine Sünde vorhanden wäre. Erlösung aus den Grenzen. Und die wird zuteil durch die Taufe. Nur nimmt uns Gott hinein in sein Innerstes, in sein bei sich selber sein. Drinnen, wo die große Ruhe ist, wo er sich offenbart als ekstatisches Liebeskreisen, dort ist der Sabbat. Dort ruht Gott aus von seinen Werken, die er nach außen hin tut. Und dieser Sabbat offenbart sich auf Tabor. Darum ist es nicht, wie Guardini meint, eine törichte Naivität des Petrus, wenn er sagt, lasst uns Hütten bauen, hier ist gut sein. Gegenteil, hier ist Petrus durchaus erleuchtet. Jawohl, hier ist Ort der Ruhe. Hier gilt es, Hütten zu bauen. Nur es ist eine vorübergehende Voranzeige dessen, was da kommen soll. Vom Berge muss wieder herabgestiegen werden, ins Tal und in den Tag. Und dort gilt Schweigen, die heilige Disziplin, die Arkan-Disziplin. Sag nichts davon, bis die Zeit angebrochen ist, da derjenige, der guten Willens ist, eingeweiht werden darf ins innerste Gottesgeheimnis. Dem darfst du dann sagen, was ich auf diesem Berge begab. Wenn Hütten gebaut werden, nächtige Hütten, heilige, sakrale Stellen, wo sich sein Hingang zum Vater und seine Verklärung ereignen. So ist dieses Wort des heiligen Petrus ein prophetisches Wort, das zum Beispiel hier in diesem sakralen Raum seine Erfüllung findet. Lasst uns Hütten bauen, mächtige, heilige Hütten, wo das wahre Licht leuchtet. Zu Christus gesellen sich das Gesetz und die Propheten. repräsentiert durch Moses und Elias, bezogen auf den Herrn, ihre Erfüllung findend im Herrn. Moses, das Gesetz, steht im Zeichen der Trauer und der Klage. Selig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Der Redliche, der das Gesetz ernst nimmt in seinem Sinn, hört nicht auf zu klagen und zu trauern über sich selber. Denn ich vermag's nicht. Daher der Abschiedsgesang des Moses, ein einziges Trauer und Klagen. Das Gesetz wird nicht erfüllt werden. Auf der anderen Seite das Feuer der prophetischen Verheißung. Es wird in Erfüllung gehen. Übrigens gehören Moses und Elias in die Phase der Opferbereitung bei der Heiligen Messe. Die Erfüllung ist Christus. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Hungernden und Dürsten nach der Erfüllung der Verheißung. Es wird alles vollendet werden. Christus ist die Vollendung der Sabbat. Johannes vor allem steht im Zeichen dieses Sabbat. Er ruht an der Seite des Herrn. Die Seite ist immer der Ausdruck des Inneren. Johannes bleibt. Diese Bleibe ist Inbegriff der Hütte, des Verweilens. Immer müssen wir wieder zu Tabor, zu Bethanien, zu Ephesus zurück. Dort, wo Johannes waltet, dem Zeichen der heiligen Fortsetzung besteht und mitten im Neuen Testament ein Signal des Sabbates, der heiligen Ruhe auf hohem Berge, wo eine kühle, erfrischende, erquickende Luft weht, wo mächtiger Heile das Licht leuchtet, wo alles seinen ausgebreiteten Atem hat, so lese man doch seine Worte und seine Sätze, wie sie wie eine laut sich breitende, hell geweitete Sphärenmusik, laut und leise, in leiser, tönender Gewalt, ins Ohr dringt und die Seele erhebt. An das, was Johannes schreibt und wie er schreibt, und er schreibt, wie der Herr sprach, kommt nichts in der ganzen Heiligen Schrift heran. Dort haben wir bei ihm dies: Wenn ich will, dass ihr so bleibe, das geht es dich an. Das waren einige Gedanken über den Sabbat, über Tabor, über Bethanien, über die heilige Ruhe der Ekstase, über das, was uns Unruhige einmal in Kürze zuteil wird, wo wir endlich Ruhe finden in endloser Wolke.